Inforadio Podcast.
Unser Thema heute im Forum: Schwarz-Rot-Bunt, was bringt kulturelle Vielfalt? Was macht den typischen deutschen Arbeitnehmer aus? Er ist christlich, heterosexuell, männlich, mittleren Alters und Einkommens, ohne körperliche Beeinträchtigung. Das war so und ist es heute auch noch so? Wie viele Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund sind im Vorstand oder im Aufsichtsrat deutscher Konzerne? Wie vielen ist der Sprung in den öffentlichen Dienst gelungen? Welche Chancen haben Jugendlichen, die im multikulturellen Umfeld aufgewachsen sind, auf eine gute Schulausbildung und entsprechende Angebote auf dem Arbeitsmarkt? Wie viel Diskriminierung gibt es heute noch in Deutschland? Wie viel kulturelle Vielfalt lassen deutsche Behörden und Betriebe zu? Fragen, die ich diskutieren möchte mit meinen Podiumsgästen: Erhard Körting, Innensenator des Landes Berlin. Christine Lüders, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Brigitte Lammers, Personalberaterin bei Egon Zehnder International. Und Gastgeber Fahad Dilmagani, Leiter Kommunikation bei der ESMT, der European School of Management and Technology, hier in Berlin. Und vielen Dank, Herr Dilmagani, dass wir hier sein können. Ich bin immer wieder glücklich, hier in diesem wunderbaren Raum, restaurierten Raum des ehemaligen Staatsratsgebäudes moderieren zu dürfen. Kulturelle Vielfalt für die Wirtschaft. Die SMT in Berlin steht genau für diese Vielfalt. Ihr Geldgeber oder der Geldgeber der SMT, das sind die großen deutschen DAX-Unternehmen, die die Charta der Vielfalt ins Leben gerufen haben. Herr Dilmagani, wie sieht diese Vielfalt aus? Gehen Sie in der Schule schon den Weg, den die DAX-Unternehmen noch gehen möchten?
Also wir freuen uns natürlich erstmal, dass wir mit dem RBB heute diese Veranstaltung nun mittlerweile zum dritten Mal durchführen können, auch zu einem Thema, das für uns als ESMT besonders spannend ist, das Thema kulturelle Vielfalt im Management. Die ESMT wurde 2002 gegründet mit dem Ziel, mehr Internationalität nach Deutschland zu holen, also das Land zu öffnen für Talente aus der ganzen Welt, aber gleichzeitig auch Spitzenwissenschaft, die auch international geprägt ist, nach Deutschland zu holen. Jetzt heute, nach 9 Jahren, können wir sagen, das Experiment ist soweit ganz gut geglückt. Wir haben 30 Mitglieder der Fakultät aus 18 verschiedenen Ländern. Unsere Studenten kommen zu 80%, 90% aus dem Ausland, davon 50% aus dem außereuropäischen Ausland. Wir sind besonders attraktiv für Studentinnen und Studenten aus Indien, aus Russland, aus China. Aber wir versuchen auch, das weiter auszubauen, indem wir viele Stipendien anbieten, die auch für Studentinnen und Studenten attraktiv sind, die aus sogenannten Schwellenländern kommen. Und in diesem Jahr ganz neu haben wir mit dem Tagesspiegel, nicht mit dem RBB, aber vielleicht machen wir das mit Ihnen ja auch noch, ein Stipendium gemacht zu dem Thema Diversity. Das heißt, Studentinnen und Studenten mit einem sogenannten Migrationshintergrund, also wenn die Eltern aus dem Ausland gekommen sind oder man selber aus dem Ausland gekommen ist, dass man sich bewerben kann mit so einem Migrationshintergrund und dann auch nochmal ein Stipendium hier an der ESMT bekommen kann.
Herr Körting, in Berlin wurde jetzt ja vor kurzem das Partizipations- und Integrationsgesetz in Berlin verabschiedet. Berlin ist die erste Stadt oder das erste Land, die überhaupt so ein Gesetz haben. Und nun gehe ich mal davon aus, dass Sie dieses Gesetz nicht verabschiedet haben, weil Sie schon so viele Mitarbeiter mit Migrationshintergrund haben und weil Sie schon so viele Frauen im Dienst haben. Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten dort? Wie viele Frauen?
Also wenn wir über Diversity reden, dann meinen wir ja verschiedene Bereiche. Wir meinen generell Vielfalt. Das kann Frau-Mann sein, das kann übrigens auch ein Frau-Frau-Mann-Mann-Verhältnis sein und das kann kulturelle Vielfalt sein, auch im Sinne von ethnischer, religiöser und sonst ja Vielfalt. Bei der Frage Berufstätigkeit von Frauen haben wir unterschiedliche Bilder bei uns im öffentlichen Dienst, für den bin ich ja nun mitverantwortlich. Wir haben eine Riesenentwicklung gehabt in den letzten Jahrzehnten bei Lehrern und Lehrerinnen. Das ist weitgehend inzwischen von Frauen bestimmt, das Berufsbild. Und wir haben eine ähnliche Entwicklung bei Juristen und Juristinnen. Auch das ist weitgehend von Frauen bestimmt. Ich erinnere mal daran, dass wir inzwischen das zweite Mal in Folge nach 500 Jahren eine Kammergerichtspräsidentin haben, also die höchste Richterin eines Berliner Gerichts. Soweit es andere Bereiche betrifft, haben wir dieses Gesetz bewusst gemacht, weil wir uns ein Ziel setzen wollten. Wir haben einige Schritte auf dem Weg dahin getan, aber wir haben sie noch nicht alle getan. Wir wollen uns ein Ziel setzen. Wir gehen übrigens davon aus, dass so wie sich Berlin entwickelt, von seiner Zusammensetzung her, dass kulturelle Vielfalt und ethnische unterschiedliche Herkunft bei unseren Mitarbeitern was Selbstverständliches werden wird. Wir haben es teilweise erreicht. Bei unseren Auszubildenden haben wir inzwischen einen Prozentsatz ungefähr von 19,5 mit Migrationshintergrund. Anstreben tun wir 25, das entspricht in dem Bevölkerungsschnitt. Bei unseren Polizeibeamten, um ein anderes Beispiel zu nehmen, haben wir zurzeit zwischen 8 und 10% von Mitarbeitern im Polizeidienst, die Migrationshintergrund haben. Auch da wird sich das irgendwann einpegeln auf ein Verhältnis, das denn der Bevölkerung entspricht. Das sind alles Berlinerinnen und Berliner, alle haben den gleichen Zugang zum öffentlichen Dienst und dementsprechend wird sich das nach meiner Einschätzung automatisch einpegeln. Aber ein bisschen helfen kann man, das soll das Gesetz machen.
Das hört sich gut an, aber man fragt sich natürlich, kommt dieses Gesetz nicht ein bisschen spät?
Ich bin nur einfacher Senator, ich bin nicht der Gesetzgeber, sondern das ist das Abgeordnetenhaus. Nein, das Gesetz kommt meines Erachtens nicht zu spät. Wir haben ganz viele Einzelinitiativen ergriffen, etwa die Polizei hat angefangen, gezielt aus dem Migrantenbereich zu werben. Wir haben jetzt auch angefangen, gezielt Menschen, die keine gute Bildung haben, Migranten oder Nicht-Migranten, aber davon sind natürlich auch Migranten betroffen, für den Feuerwehrbereich vorzubereiten, indem wir gesonderte Schulungen nochmal anbieten, damit die Leute das, was man eigentlich mit Lehre einbringen muss in den Feuerwehrberuf, zusätzlich einbringen kann. Ich glaube nicht, dass das Gesetz zu spät kommt. Ich glaube eher im Gegenteil, nach dieser schrecklichen Integrationsdebatte, die wir im Jahre 2010 haben, ist ein solches Gesetz ein richtiger Kontrapunkt, der erforderlich ist, um zu sagen, die Migranten gehören zu uns und sie sind willkommen.
Wir wollen den Namen jetzt nicht sagen. Dennoch, freiwillig hat es denn ja dann nicht so gut geklappt.
Das würde ich so nicht unterstreichen. Ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass auch Integration und dass die Möglichkeit von Teilhabe ein Prozess ist und nicht von einem Tag zum anderen oktroyiert werden kann oder verordnet werden kann. Das ist ein Prozess. Dieses Land Berlin, und das gilt auch für die Bundesrepublik Deutschland, hat, und das darf man in der ganzen Integrationsdebatte immer nicht so verkennen, das wird mir alles so nach hinten weggeschoben, hat natürlich ganz gewaltige Integrationsleistungen in den letzten Jahren erbracht. Wenn Sie sich überlegen, wir haben ja sozusagen mit Zuwanderung Mitte der 50er Jahre begonnen, mit Italienern, mit Portugiesen, mit Spaniern und so weiter. Über die spricht heute kein Mensch mehr. Es ist selbstverständlich, wenn die hier sind, dass die zu uns gehören. Und wir sind, glaube ich, auch auf dem Weg, trotz der schrecklichen Debatte um das Sarrazin-Buch, jetzt nenne ich den Namen, letztes Jahr, dass es genauso selbstverständlich sein wird, dass Menschen hier bei uns sind, die einen türkischen Hintergrund haben, einen arabischen Hintergrund oder einen russischen Hintergrund und dass sie genauso zu uns gehören wie alle anderen.
Ja, das kann man ja nur unterschreiben, Frau Lüders. Entspricht das denn so den Tatsachen oder das, was Sie beobachten können?
Ja und nein. Ich denke, Grundursache für dieses Problem, dass wir immer noch an dieser verpflichtenden Integration oder über diese Debatte dauernd wieder sprechen müssen, ist, dass wir in Deutschland viel zu spät eine Art Willkommenskultur hatten und dass sich die Parteien auch untereinander nicht einig waren, wie sie Leute, die Menschen willkommen heißen. Dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, dazu haben sich ja jetzt sehr spät erst einmal die Parteien bekannt und das war höchste Zeit. Ich finde, wir waren da insgesamt in Deutschland ein wenig langsam und man kann nur sagen, Berlin ist ein gutes Beispiel dafür, dass man viel für den Bereich Vielfalt tun kann. Das liegt sicherlich auch an dem regierenden Bürgermeister, der eine hohe Affinität zu dem Thema hat. Ich würde mir wünschen, dass andere Länder Ähnliches täten, weil da geht Berlin in der Tat mit gutem Beispiel voran. Aber, jetzt kommt das Aber, an die Antidiskriminierungsstelle wenden sich immer wieder Menschen, die benachteiligt sind. Zum Beispiel erreichte uns gerade vor kurzem ein Anruf eines arabischstämmigen, hochqualifizierten Ingenieurs, promoviert, gute Noten, der sich hier in Deutschland um eine Stelle beworben hatte. Und der Mann hat sage und schreibe rund 200 Absagen in kürzester Zeit bekommen und war völlig am Ende, weil er nicht weiterkam. Dann hat ihm ein gutmeinender Personaler den Tipp gegeben, doch den Namen seiner deutschen Ehefrau anzunehmen. Das hat er auch getan und er hat innerhalb kürzester Zeit dann eine Stelle bekommen, eine Stelle in der Schweiz allerdings zunächst einmal. Und wir haben mit ihm gesprochen und haben ihn auch befragt, ob er mal als Beispiel auftreten würde in der Presse. Und da sagt er nein, aus Angst, dass er dann Probleme hat, in Deutschland jemals einen Job zu kriegen.
Ist das ein Ausnahmefall?
Das kann man so nicht sagen. Also es gibt wirklich gerade im Arbeitsbereich ganz viele Diskriminierungsfälle. Und da sind Menschen mit Migrationshintergrund besonders betroffen. Und ich denke, dass wir da auch viel nacharbeiten müssen. Wir müssen in Deutschland einfach verstehen, dass diese Vielfalt uns bereichert, dass wir mit Menschen mit Migrationshintergrund genauso gut und qualifiziert arbeiten können. Wir dürfen es nicht zulassen, schon aus ökonomischen und demografischen Gründen, dass uns solche qualifizierten Menschen verloren gehen. Das kann einfach nicht sein. Es kann auch nicht sein, dass hochgebildete Menschen das Land verlassen. Wir haben mittlerweile 30.000 Menschen, die einwandern, aber 40.000, die ihre Koffer wieder packen. Und da müssen wir gegensteuern, und zwar deutlich.
Ja, es ist schade, wenn so hochqualifizierte Leute, es kostet dem Staat ja auch immer wieder Geld, die so gut ausgebildet sind, dann hier 200 Absagen bekommen, gerade im Ingenieursbereich, wo ja viele Betriebe klagen, dass sie nicht genügend Fachleute haben oder einen großen Ingenieursmangel haben und uns dann auch immer wieder gerne vorrechnen, wie viel uns das denn kostet. Frau Lammers, Vielfalt bedeutet ja nicht nur, dass wir Menschen mit Migrationshintergrund besser in unsere Arbeitswelt integrieren, sondern da steckt ja auch ein ganz aktuelles Thema dahinter. Darüber diskutiert die CDU ja momentan gerade recht heftig. Die CSU hat es ja schon hinter sich. Die Frauen haben sich da durchgesetzt und haben gesagt, es gibt eine Quote. Wie sind denn eigentlich die obersten Führungsetagen? Da sind Sie ja tätig als Personalvermittlerin im Aufsichtsrat, in den Vorständen. Wie viele Frauen gibt es da eigentlich hier in Deutschland, in den Konzernen?
Naja, bekanntermaßen viel zu wenige. Das ist, glaube ich, inzwischen eine gefestigte Erkenntnis in unserem Land. Sie haben vielleicht die Umfragen, auch unsere Umfragen dazu aus der jüngeren Vergangenheit gelesen. Die Frauenquote auf der Vorstands- und Aufsichtsratsebene bewegt sich zurzeit bei 8,7%. Seit 2008 ist das immerhin ein Fortschritt um 0,7% plus. Und im Jahr davor, glaube ich, lagen wir, oder in zwei Jahren davor, 0,2% runter. Also wir haben graduelle Entwicklungen, die sich vollziehen über die Jahre, die positiv sind. Insoweit kann man sagen, prima, wir wandern in die richtige Richtung. Fakt ist, es dauert viel, viel, viel zu lange. Und das viel zu lange dauern, denke ich, schlägt sich nieder jetzt in einer ja doch sehr massiven Diskussion um die Quote. Vielfalt bedeutet auf Vorstands- und Aufsichtsratsebene sicherlich in der derzeitigen Diskussion vom Schwerpunkt her Betrachtung, wo sind die Frauen, wo sind die gut ausgebildeten Frauen auf dieser Ebene in unserem Land. Aber es bedeutet ja auch noch ein Stückchen mehr. Vielfalt heißt auch nach den internationalen Vertretern in Vorstand- und Aufsichtsratsgremien zu gucken. Da sind wir bei zunächst mal erfreulich sich anhörenden 17%. Aber genauso wie bei der Frauenquote bewegen wir uns im europäischen Vergleich ganz, ganz am Ende. Und das ist schwer verständlich in einem Land, was so stolz ist auf seine hohe Exportquote, auf seine ja doch über die Jahre sich sehr stark vollzogene Öffnung. Die Zahlen sind einfach nicht überzeugend und müssen sich signifikant ändern.
Gut, welche Vorteile bringt eigentlich die Vielfalt? Brauchen wir das überhaupt? Und wenn wir das benötigen, ist der Gedanke eigentlich schon in den Unternehmen, Betrieben und Behörden angekommen? Dazu gleich mehr. Unser Thema heute im Forum, Schwarz-Rot-Bunt, was bringt kulturelle Vielfalt? Als Gäste begrüße ich Erhard Körting, Innensenator des Landes Berlin, Christine Lüders, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Brigitte Lammers, Personalberaterin bei Egon Zehnder International und Gastgeber Fahad Demagani, Leiter Kommunikation bei der ESMT, der European School of Management Technology hier in Berlin.
Die Unternehmen haben die Charta der Vielfalt ins Leben gerufen. In Berlin gibt es, da haben wir eben gerade drüber gesprochen, das Partizipations- und Integrationsgesetz. Wir haben die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und es gibt zahlreiche weitere Initiativen, um die Vielfalt zu fördern. Welche Vorteile bringen denn eigentlich Toleranz und Vielfalt? Vielleicht, Frau Lüders, vielleicht wollen Sie mal anfangen?
Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass Gesellschaft sich ja vielfältig zusammensetzt und das natürlich auch abgebildet in einem Büro oder in einem Unternehmen Chancen bietet. Frauen sehen viele Dinge anders als Menschen, gehen anders an Sachen heran. Menschen mit Migrationshintergrund können einbringen, was sie alles erlebt haben. Diese Vielfalt, so wie sie hier sitzt in diesem Raum, die muss ich in einem Unternehmen einfach wieder finden, weil uns allen das Vorteile bringt. Schauen Sie, wenn Sie zum Beispiel an die Medien denken, wenn Sie ein Blatt machen, das nur von Männern gemacht wird, sieht es anders aus, als wenn es auch noch von Frauen mitgemacht wird oder von Migrantinnen und Migranten, von all den Menschen, die unsere Gesellschaft hier so vielfältig repräsentiert. Das sind Chancen, das sind Ideen, das treibt weiter, das bringt mehr Ideen, als wenn sie in ihrem Club zusammensitzen. Wir haben viel zu viele Clubs, wir haben Männerclubs in den Vorständen und diese männerdominierten Vorstände haben ihre eigenen Ideen und schotten sich auch in gewisser Weise ab. Nichts ist schlimmer für eine Gesellschaft, die sich abschottet. Wir müssen einen Weitblick bekommen. Wir müssen international denken. Wir müssen wirtschaftlich so aufgestellt sein, dass wir Anschluss finden. Und dazu gehört Vielfalt. Und es wäre fatal, wenn wir diese Chancen nicht nutzten. Auch bei der Frauenquote, schauen Sie, Deutschland hinkt weit hinterher mit der Kinderbetreuung. Auch das hemmt Frauen, auch in diesen Etagen zu sein. Das ist wir haben eine Kultur, eine Familienkultur, die sich verändern muss. Auch eine Kinderbetreuung, die sich langfristig verändern muss. Das haben wir zu spät erkannt.
Ja, vielleicht müssen wir uns da auch die Frauen sich im Kopf ändern, dass wir keine Rabenmütter sind, wenn wir dann wieder arbeiten gehen. Herr Körting, wenn Sie mehr Menschen mit Migrationshintergrund einstellen, wenn Sie mehr Frauen einstellen, sagen wir mal bei der Polizei, wo versprechen Sie sich Vorteile?
Also ich fange mal mit den Frauen an. Dazu ist ja eben eine Eloge gehalten worden, die man nur unterstreichen kann. Das ist eine alte Forderung meiner Partei. Also August Bebel hat sein berühmtes Buch über die Frau um 1900 geschrieben und deutlich gemacht, dass für unsere Gesellschaft die Gleichberechtigung der Frau unerlässlich ist. Insofern
kann man sehen, wie lange das dauert, bis man
Man kann sehen, wie lange das dauert. Man kann sehen, dass das mehrere Generationen braucht, sodass die, die ja 1900 angesprochen hat, nicht allzu viel davon gehabt haben. Aber es hat sich auch eine ganze Menge bewegt seitdem. Also man muss das, glaube ich, dann auch immer nüchtern bilanzieren. Soweit es die Vielfalt betrifft, kultureller, religiöser oder ethnischer Art, gibt es, glaube ich, eine ähnliche Betrachtungsweise. Wir Menschen haben alle einen Teil unseres Lebens und einen Teil unserer Kultur dadurch gelernt, dass wir andere Kulturen kennengelernt haben. Das bedeutet für mich, dass wir in dieser Welt nur weiterkommen, wenn wir mit vielen verschiedenen Menschen umgehen und mit vielen verschiedenen Menschen umgehen können. Und dazu gehört eben auch, dass ein Land offen sein muss für Migration. Und deshalb brauche ich gar keine Begründung dazu, weshalb es wertvoll ist, wenn wir Migranten haben und Migranten aufnehmen. Die bringen uns was und wir bringen ihnen was.
Ja, aber Tatsache ist ja, dass im öffentlichen Dienst 30% Quote bislang noch nicht gibt. Bei den Beschäftigten insgesamt sieht das ja noch relativ traurig aus.
Ich kann das doch nur durch Nachwachsen erreichen. Also ich kann die Leute doch nicht von ihren Plätzen jagen, bloß um zu sagen, ich muss eine bestimmte Quote.
Aber Sie haben doch auch Planstellen, die frei werden, oder?
Na, wir haben wahnsinnig viele Stellen im Land Berlin, die wir einsparen müssen, damit das Land Berlin nicht pleite geht. Und wir bemühen uns, bei den Leuten, die wir neu einstellen, bei unserem Nachwuchs, auf eine Migrationsquote zu kommen, die wir zurzeit bei 19,5% in der Ausbildung haben. Und das muss sich durchwachsen. Das ist kein Prozess, den Sie von einem Tag zum anderen machen können, sondern das muss sich durchwachsen und das finde ich schon ein ganz tolles Ergebnis. Also da habe ich kein schlechtes Gewissen bisher. Das kann noch besser werden, aber ein schlechtes Gewissen habe ich nicht.
Frau Lüders, Sie hatten sich jetzt gemeldet.
Ja, ich denke, schlechtes Gewissen müssen wir alle haben, denn es ist ein politisches Phänomen, dass die Deutschen zu spät erkannt haben, dass wir ein Einwanderungsland sind, wo wir Menschen so willkommen heißen müssen, dass sie in diesem Land geschätzt werden und gerne leben. Ein Land, in dem wir Migrantinnen und Migranten defizitär beschreiben, und zwar häufig defizitär beschreiben, das ist ein Problem für Menschen, die sich hier aufgenommen fühlen wollen.
Also ich wollte natürlich Frau Lammers erstmal noch mal fragen, bringt Vielfalt mehr Rendite? Aber ich würde natürlich, ja, bringt
Tut sie, mehr Rendite? Ganz klar, ja. Gehört zu den inzwischen in dieser Diskussion gesicherten Erkenntnissen, und zwar global. Es gab vor vielen, vielen Jahren erste Studien, Catalyst-Studien, relativ bekannt in den USA, die das belegt haben. Es gibt inzwischen wiederkehrend im Jahresrhythmus Studien von McKinsey und anderen, die eindrucksvoll belegen, dass die Differenz, egal ob man EBIT betrachtet oder ROI betrachtet oder was auch immer, signifikant höher sind in Unternehmen, die durch Gremien geführt werden, die vielfältig sind. Es muss nicht unbedingt jetzt eine Frauenvielfalt sein, das kann sehr wohl auch eine andersartige Vielfalt sein. Ganz deutlich hat das eine betriebswirtschaftliche Dimension.
Woran liegt das? Ist man dann globaler aufgestellt oder gibt es die Vielfalt in der Meinung, die dann ein Produkt zum Beispiel interessanter macht?
Das ist ein Strauß von Dingen. Heute gibt es ja kaum mehr Unternehmen, die sich nicht wirklich im globalen Wettbewerb behaupten in Deutschland. Das bedeutet, dass sie zum einen Menschen brauchen, die imstande sind, Produkte zu entwickeln, Produkte an den Markt zu bringen, die ja auch einen vielfältigen Kundenstamm adressieren müssen. Dazu gehören natürlich wieder die Frauen als wichtiges Kundenelement, aber eben auch die gesamte Buntheit einer Gesellschaft, die man heute mit Produkten zu erreichen versucht. Das hat zu spannenden, andersartigen Formen der Produktentwicklung in Unternehmen geführt. Dafür brauchen sie aber im Unternehmen Menschen, die imstande sind, diese Vielfalt in zum Beispiel das Thema Produktentwicklung, das Thema Marketing etc. pp. Mit einzudenken. Das Spannende ist, die Erkenntnis, dass das notwendig ist, um ein Unternehmen heute global wettbewerbsfähig zu machen und zu halten, da würde ich fast sagen, das ist unbestritten. Wenn Sie mit Vorständen und Aufsichtsräten reden, sagen die, ja, selbstverständlich.
Aber trotzdem kommt es doch irgendwie in den Herzen der Menschen, der Manager, der Vorstandsvorsitzenden, der Aufsichtsräte irgendwie nicht an. Sonst würde es doch heute anders aussehen.
Ist so.
Warum genau so kommt ist das nicht an?
Hat man, weil die ja lieber unter sich sind. Die Männerbünde, ja. die da geschlossen wurden, das ist schon eine ganz nette Ebene. Wenn die sich alle einig sind, gibt es ja erstmal eine Veränderung. Und jede Veränderung ist erstmal schwierig. Offensichtlich auch für die lang gelebte Männerkultur in diesen Etagen, die unter sich ganz gerne sind. Und
aber
sich
es sind ja nicht nur Männer, es sind ja auch, ja. Also wie kann man das schaffen, dass man vielleicht diese Kultur oder diese Erkenntnis, die da ist, vielleicht dann nachher auch umsetzt. Was muss da getan werden, Frau Lammers?
Vielleicht anknüpfend an das, was Herr Körting gesagt hat. Herr Körting wäre sicherlich mehrheitlich auf der Seite der derzeitigen Vorstandsvorsitzenden, die der Auffassung sind, dass in der Tat ein Durchwachsen von Vielfalt, von Talenten, die eben andersartig ein Unternehmen durchdringen müssen, über die unterschiedlichen Ebenen hinweg erfolgen muss. Wir haben ganz am Anfang miteinander diskutiert, ich glaube, das stellt niemand in Frage, es braucht nur einfach so wahnsinnig lang. Also ist die Frage, welche Maßnahmen werden ansonsten ergriffen? Aus meiner Perspektive ist als Personalberaterin natürlich die Besetzung, die Vakanz einer Position, das große Thema, wo man dann sucht, Andersartigkeit, ein vielfältiges Profil tatsächlich ins Unternehmen zu bringen. Auch da muss man konstatieren, das bringt punktuelle Lösungen, aber es bringt nicht eine Lösung, die am Ende das adressiert, was man adressieren muss, nämlich eine gesamtheitliche, andersartige Unternehmenskultur. Wenn Sie tatsächlich einen großen Konzern heute für Vielfalt öffnen wollen, muss sich das durch sämtliche Unternehmensteile tragen. Und es muss von all denen, die das Geschäft verantworten, entsprechend aktiv getrieben werden. Solche Prozesse, solche Change-Management-Prozesse sind ausgesprochen komplex, ausgesprochen kompliziert, brauchen lange Zeit und brauchen einen CEO, der dafür aufsteht. Und der sagt, das ist mein Thema, ich treibe Veränderung durch den kompletten Konzern. Das haben wir bis dato vergleichsweise selten gesehen. Aber ich glaube, es wäre eine wichtige Vorgehensweise.
Hm. Herr Dimagani?
Man kann vielleicht aus Sicht der ESMT sagen, weil ja viele der großen Unternehmen bei uns auch Stifterunternehmen sind, da ist also Bewegung reingekommen in den letzten Jahren. Mittlerweile die Hälfte aller DAX-Unternehmen hat sogenannte Diversity-Stabsstellen beauftragt. In manchen Unternehmen kümmert sich wirklich der CEO auch drum. In anderen Unternehmen ist es ein Vorstandsmitglied. Es gibt Diversity-Councils, Richtlinien und so weiter und so fort. Aber es gibt auch noch eine Reihe von Unternehmen, die noch einen Schritt weiter gehen und anfangen, entsprechende Netzwerke in den Unternehmen zu fördern. Frauennetzwerke, Lesben- und Schwulennetzwerke, Leute mit verschiedenen kulturellen Hintergründen. Und so entsteht natürlich auch unternehmensintern eine Lobby, die dann auch sozusagen für sich einfordert, dass sie da vorankommen wollen. Man muss vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass es in Deutschland so ist, aufgrund der Gesetzgebung, sie müssen nicht so hohe Schadensersatzklagen fürchten in Deutschland, wenn sie gegen Diskriminierungsrichtlinien verstoßen. Schade. Also es ist, sind etwa 3 Monatsgehälter, wenn ich da, Frau Lüders, bitte korrigieren Sie mich da, sind etwa 3 Monatsgehälter, die da also nicht so prohibitiv wirken, wohingegen sie in den USA oder Großbritannien also bis zu Millionen Klagen haben. Da gibt es ja auch einige spektakuläre Fälle und das treibt natürlich nochmal die Unternehmen anders an, in dem Bereich tätig zu werden. Ich wollte nochmal eine andere Frage von Ihnen aufgreifen. Was bringt das? Da hat Frau Dr. Lammers auch schon einiges gesagt. Es gibt auch tatsächlich von der Europäischen Kommission entsprechende Befragungen und da sagen die meisten Unternehmen, das bringt ganz viel dafür, dass die Mitarbeiterzufriedenheit steigt, weil die Mitarbeiter sich identifizieren können. Es bringt ganz viel bei dem Thema, dass das Image natürlich nach außen hin verbessert wird. Das ist dann wiederum wichtig, um die Produkte zu verkaufen. Aber es gibt auch viele Unternehmen, beispielsweise SAP ist auch bei uns, da hat einer der Vorstände mal erzählt, dass sie ganz gezielt verschiedene Labore machen in den verschiedenen Ländern mit gemischten Teams, weil sie sich davon echt einen Innovationsschub versprechen. Man kann ja zum Beispiel sehen, in Deutschland hat es eigentlich in den letzten 40, 50 Jahren keine große neue Unternehmensgründung mehr gegeben. Also wir haben da ein Problem beim Thema Innovation. Wir sind sehr gut, unsere ganzen erfolgreichen Unternehmen hier in Deutschland sind teilweise über 100 Jahre alt. Und wenn man natürlich auch so eine Innovationskultur vorantreiben will, muss man auch die Menschen ein bisschen untereinander mischen.
Herr Körting.
Ich wollte 2 Anmerkungen machen. Eine betrifft die hervorragenden Beispiele aus dem Ausland. Die kann ich alle an die Wand nageln. Also wenn ich mir überlege, wie hervorragend in den USA sozusagen Mexikaner behandelt werden, im Millionenbereich, denn nützt mir das alles nicht, dass es da irgendwelche Diskriminierungsurteile gibt oder wie auch immer. Die Realität ist dort eine andere. Sie ist eher schlechter als in Deutschland. Das gilt übrigens auch für einen Teil der Banlieues in Frankreich oder Ähnliches. Das muss man, glaube ich, immer ganz nüchtern sehen. Wir neigen immer so dazu, alles, was wir in Deutschland machen, beckmesserisch für schlecht zu halten. Da würde ich auch Frau Lüders widersprechen. Es nützt mir doch überhaupt nichts, mir jetzt Asche über das Haupt zu streuen und zu sagen, was habe ich denn im Jahre 1954 in Deutschland falsch gemacht? Was nützt mir das? Ich lebe
Was haben Sie denn 1954 gemacht?
Da bin ich zur Schule gegangen. Ich lebe 2011. Ich will politisch mit erreichen, dass wir hier ein Klima in der Stadt und im Land bekommen, in dem Diversity selbstverständlich ist. Das will ich erreichen und mir nützt es nicht zu sagen, was habe ich für Schuld oder was haben die Parteien falsch gemacht damals. Das haben übrigens nicht nur die Parteien falsch gemacht, sondern alle Journalisten auch und alle Bürger auch. Was soll ich die alle für schuldig erklären, weil sie vor 20 Jahren was anderes gedacht haben, was sie heute gedacht haben? Das ist keine Frage von Schuld und Sühne. Für mich ist das eine Frage, wohin geht die Gesellschaft? Die Leute wollen wissen, wo vorne ist und nicht, wo hinten was falsch gelaufen ist.
Genau, diskutieren wir nach vorne. Was macht
zum Beispiel die Polizei. Was macht der öffentliche Dienst, um Mitarbeiter mit Migrationshintergrund willkommen zu heißen? Dass sie sich wohlfühlen, dass sie das Gefühl haben, ich bin hier angekommen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das bei der Polizei vielleicht nicht so ganz einfach ist, weil es eben viele Leute gibt, die fragen, warum muss das jetzt eigentlich sein?
Also es sind eben viele kleine Schritte und das ist nicht das große Logo, was man raushängt. Das sind viele kleine Schritte. Lassen Sie mich bei der Polizei exemplifizieren. Was machen wir bei der Polizei? Wir werben ganz bewusst um Frauen, um Migranten, die in den Polizeidienst kommen. Wir erleichtern auch nicht-deutschen Staatsangehörigen mit dem Polizeidienst, mit der Ausbildung zu beginnen, wenn sie denn zum Ende ihrer Polizeiausbildung deutsche Staatsangehörige werden. Das ist nun mal so im Beamtenrecht. Kann man darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder ob man das verändert oder wie auch immer. Wir bieten unseren Auszubildenden in einem Auswahlverfahren eben nicht mehr nur einen strikten Numerus Clausus an, sondern wir sagen, es ist erwünscht, dass man eine Fremdsprache spricht. Und es muss nicht Englisch oder Französisch sein, sondern uns ist Türkisch oder Arabisch oder Russisch genauso lieb und wird genauso gewertet in einem Fremdsprachenblock wie die traditionellen Fremdsprachen, die wir sprechen. Damit macht man, glaube ich, schon gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die dann in die Ausbildung kommen, deutlich, ihr gehört genauso dazu wie alle anderen. Und wenn Sie denn in Ihrer täglichen Arbeit sind, das erlebe ich ja nun bei einigen, die ich denn so auf der Straße treffe, wenn ich Polizeibeamte oder Beamtin bei der Arbeit sehe, dann habe ich den Eindruck, die gehören selbstverständlich dazu, ohne dass sie irgendwie als Kollegin oder Kollegin ausgegrenzt werden. So, das ist das, was wir erreichen müssen. Ich verschweige nicht, dass es Defizite gibt, dass wir da vieles noch erreichen müssen. Wir haben Bereiche, in denen das bisher überhaupt nicht stattfindet. Wir haben zum Beispiel im Bereich Feuerwehr jetzt erst ein Projekt angefangen, um Leute für die Feuerwehr zu gewinnen. Wir müssten übrigens auch außerhalb des öffentlichen Dienstes mit Projekten arbeiten, was wir jetzt versuchen, um zum Beispiel Menschen
bei der
mit
BSR, Menschen, BVG ja, zum Beispiel.
Natürlich, und auch Menschen mit Migrationshintergrund für freiwillige Feuerwehren oder für ehrenamtliche Tätigkeiten zu gewinnen. Das alles muss laufen und wir bemühen uns darum, das zu tun. Wir machen gemeinsame Projekte im Senat, nicht nur wir Sozis, sondern parteiübergreifend. Das machen die anderen auch und das würde jeder Senat machen, glaube ich. Ganz einfach, weil das die Zukunft der Stadt ist.
Das ist ein Wort. Können wir uns eigentlich die Benachteiligung wichtiger Bevölkerungsgruppen in Deutschland vor dem Hintergrund des demografischen Wandels überhaupt noch erlauben? Und wie ist vor diesem Hintergrund die Forderung der Wirtschaft nach mehr ausländischen Facharbeitern zu bewerten? Dazu gleich mehr. Unser Thema heute im Forum: Schwarz-Rot-Bunt, was bringt kulturelle Vielfalt? Als Gäste begrüße ich Erhard Körting, Innensenator des Landes Berlin, Christine Lüders, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Brigitte Lammers, Personalberaterin bei Egon Zehnder International und Gastgeber Fahad Demagani, Leiter Kommunikation bei der ESMT, European School of Management and Technology hier in Berlin. Ich habe am Anfang der Diskussion behauptet, dass der idealtypische Arbeitnehmer und Manager christlich ist, heterosexuell, männlich, mittleren Alters und Einkommens ohne körperliche Beeinträchtigung. Das war so, keine Frage. Aber ist das heute in unserer globalisierten Welt, in unserer globalisierten Wirtschaft eigentlich noch immer so? Vielleicht mal erstmal hier in der Runde. Gibt es noch Diskriminierung, Frau Lüders?
Es gibt noch Diskriminierung, in der Tat. Wir haben 12.000 Anfragen von Menschen bisher gehabt zu dem Thema Diskriminierung, hauptsächlich im Arbeitsrecht. Das heißt, Menschen, die auf ihrem Arbeitsplatz benachteiligt sind. Und das sind ganz unterschiedliche Gründe, die ziehen sich durch alle Bereiche durch, ob das Religion ist, ob das Ethnie ist, ob das Frauen sind. Ich kann Ihnen Beispiele zu allen Bereichen nennen. Benachteiligt werden Menschen nach wie vor und dies gilt es selbstverständlich zu verhindern. Dafür sind wir auch da, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und wenn ich mal das Beispiel Frauen nehme, sage ich Ihnen, dass sich Frauen bei uns immer wieder darüber beklagen, dass sie nicht angenommen werden, weil sie in ihren Personalvitas angeben, in der Vita, dass sie Kinder haben, verheiratet zwei Kinder. Frauen, die das machen, werden nicht genommen. Lassen sie es weg, werden sie genommen. Ich denke, da müssen wir nacharbeiten, da müssen wir viel tun, um wirklich das Bewusstsein der Personale auch so zu verändern, dass Frauen als Bereicherung angesehen werden, auch wenn sie Kinder haben. Dass Menschen mit Migrationshintergrund, die keine Stelle bekommen aufgrund ihres türkischen Namens oder arabisch klingenden Namens. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir gerade Menschen mit Behinderung auch in unsere Gesellschaft mit einbeziehen. Und da, denke ich, gibt es noch einiges zu tun, sonst hätten wir solche Anfragen nicht täglich zu klären.
Herr Dimagani.
Ich fand das Beispiel von Herrn Körting ganz gut mit dem Polizeidienst. Ich glaube, wenn man so einen Perspektivwechsel hinbekommt von dem Thema Integration hin zum Thema Vielfalt und dass man entsprechend auch die Institution so auslegt, dass man also sagt, wenn sich jemand mit Fremdsprachen bewirbt und dann das Thema Russisch, Arabisch, Türkisch genauso gewertet wird wie das Thema Englisch, Französisch oder so, dann zeigt das, dass man diesen Vielfaltsbegriff und die Auslegung dessen tatsächlich ins Zentrum der Institutionen reinnimmt und dann wirkt das nicht wie eine bemühte Maßnahme, um Defizit auszugleichen, sondern es wirkt wie, sagen wir mal, einen anderen Entwurf von der Zukunft, von den Institutionen, wie die Gesellschaft konfiguriert sein sollte. Das ist auch etwas, was wir im Management natürlich entsprechend vermitteln an die Studentinnen und Studenten, indem wir auch immer wieder, ich glaube, wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Es gibt das Thema Diskriminierung, also das Thema Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit, das ist ganz zentral. Und da macht man sozusagen Antidiskriminierungspolitik und da muss man auch entsprechende Sanktionen haben. Und es gibt das Thema Potenzial und Vielfalt und da sozusagen die Perspektive zu wechseln. Und das ist Managing Diversity. Und da muss man halt, so wie Sie das auch sagten, Frau Dr. Lammers, einen ganzen Prozess aufsetzen, dass das halt tatsächlich Teil der Unternehmenskultur wird und entsprechend auch gelebt wird.
Ja, gibt es Diskriminierung noch in diesem Sinne?
Gibt es bei Besetzung von Vorstands- und Aufsichtsratspositionen nicht wirklich, nein. Da wird natürlich mit offenem Visier, zumindest was Daten und Fakten angeht, gearbeitet. Diese Prozesse, das wissen Sie, sind extrem langwierig und komplex. Man gibt sich große, große Mühe bei diesen Besetzungen, wirklich genau hinzuschauen, wer sitzt da vor einem, wen gewinnt man tatsächlich für diese Position. Also Diskriminierung auf dieser Ebene, da mit der Begrifflichkeit würde ich in dem Kontext vorsichtig sein. Ich glaube, was man unterstreichen kann, ist das, was wir diskutiert haben, so viel auch immer erreicht worden ist in den zurückliegenden Jahren. Der deutschen Industrie steht ein guter Schuss mehr an Vielfalt auf Vorstands- und Aufsichtsratsebene sehr gut zu Gesicht. Und all die wunderbaren und vielfältigen Diskussionen, die wir dazu in den letzten Monaten gehört haben, sollten sich so schnell wie möglich auch in spürbare Ergebnisse übersetzen.
Herr Körting, könnten Sie eigentlich die Stellen in Zukunft im öffentlichen Dienst noch besetzen ohne Frauen, ohne gut Ausgebildete mit Migrationshintergrund? Ich spreche da auf den demografischen Wandel an.
Also wir haben eine Veränderung in der Demografie, übrigens auch bei unseren Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Also das muss man ganz nüchtern sehen. Also wer früher mal aus einem fremden Land gekommen ist und hier lange genug lebt, der hat auch nur noch zwei Kinder und nicht mehr acht. Also man muss sich da keine falschen Illusionen machen. Nicht? Das entwickelt sich also so. Das heißt, die Grundfrage ist nicht, wie man das besetzen kann, sondern wenn ich diese Bundesrepublik Deutschland in der heutigen Form, mit den heutigen Angeboten, mit der künftigen Altersstruktur, mit immer älter werdenden Menschen, die versorgt werden wollen, die kulturelle Angebote haben wollen und so weiter, wenn ich die weiter in diesem ja doch einigermaßen zufriedenstellenden Leben halten will, dann wird dieses Land Zuwanderung brauchen. Es hat übrigens seit 1950 ununterbrochen Zuwanderung gehabt. Das haben wir dann teilweise Flüchtlinge genannt und teilweise Aussiedler und später Gastarbeiter. Mhm. Und jetzt sagen wir Einwanderungsland. Die Realität ist, wir haben seit 60 Jahren Zuwanderung in diesem Lande und sie hat uns nicht geschadet, im Gegenteil.
Sind wir heute noch ein Zuwanderungsland, Frau Lammers oder Herr Dimagani?
Naja, es wandern ja jedes Jahr 600.000, 700.000 Leute zu und genauso viele gehen auch wieder. Also von daher sind wir natürlich ein Einwanderungsland. Ich würde aber gerne nochmal ein Thema, weil Sie eingangs fragten, gibt es Diskriminierung? Ich glaube, es gibt ein Thema, das ist relativ unstrittig, aber ein Riesenskandal. Und ich finde, das sollten wir auch nochmal stärker uns anschauen. Beim Thema Bildung ist es halt so, dass natürlich Kinder mit Migrationshintergrund stark benachteiligt sind, wenn es um das Thema geht, Gymnasialempfehlung beispielsweise. Und da gibt es auch sehr viele Vorurteile, wenn es um das Thema Bildungsmotivation geht. Gerade türkische Eltern sind sehr motiviert, ihre Kinder aufs Gymnasium zu schicken. Die Bildungsmotivation ist da sehr viel höher als bei der deutschstämmigen Bevölkerung laut Studien, laut Sachverständigenrat der Stiftung zum Thema Migration. Und ich glaube, das sind solche Themen, die müssen wir uns auch nochmal genauer anschauen, wenn wir über die Zukunft reden und wenn wir darüber reden, inwieweit sind denn solche Bildungsinstitutionen eigentlich auf Vielfalt ausgerichtet. Sie nicken da, Frau Lieders.
Genau, ich nicke da deshalb, weil genau der Knackpunkt, den Sie hier ansprechen, den werden wir beleuchten. Wir haben alle 4 Jahre den Auftrag, einen Bericht an den Bundestag zu schreiben. Und das ist ein Bericht, der sich mit einem bestimmten Thema beschäftigt. Und genau das Thema, das Sie hier nennen, strukturelle Diskriminierung oder Diskriminierung im Bildungsbereich, wollen wir unter die Lupe nehmen. Weil eine Analyse, genau wie Sie richtig sagen, ungemein wichtig ist. Wir müssen genau analysieren, warum, wieso etwas passiert, warum, wieso Menschen nicht die gleichen Chancen erhalten. Und dann müssen wir auch eine Handlungsempfehlung geben und wir müssen daraus auch Schlüsse ziehen. Und genau den Punkt, das ist der Knackpunkt, gerade beim Übergang in die weiterführenden Schulen erleben wir immer wieder, dass Kinder eben nicht die Empfehlungen bekommen, die andere Kinder, nämlich deutsche Kinder, bekommen. Und da müssen wir ansetzen. Bildung ist, wie wir alle wissen, der Schlüssel zum späteren Erfolg und zum Berufserfolg. Und da müssen wir ansetzen. Und ich glaube, wenn wir konzertiert arbeiten, wenn wir als Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit allen übergreifenden Institutionen da zusammenarbeiten, werden wir es auch schaffen, dann vielleicht dieses Thema so weit zu befördern, dass Benachteiligungen abgebaut werden.
Herr Kötting?
Ich spreche immer ungern von werden benachteiligt, weil das so aussieht, als ob die Menschen bewusst benachteiligt werden. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Wir haben Bevölkerungsstrukturen und besonders stark auch bei einem Teil der Migranten-Communities, die aufgrund ihres Herkommens, aufgrund des Bildungsstands der Eltern zu Benachteiligung der Kinder führen. Und unsere Politik muss eigentlich darauf ausgerichtet sein, wie wir derartige Benachteiligungen ausgleichen. Das gilt übrigens für schlecht gebildete Schichten rein deutscher Ethnie ganz genauso. Auch die müssen aus der Benachteiligungssituation herausgeholt werden. Aber wir haben sie eben in einem Teil der Migrantenfamilien stärker als bei den deutschen Familien. Und diese Benachteiligung muss man ausgleichen. Deshalb, ich sage ungern, werden benachteiligt. Das sieht so aus, als ob die von oben benachteiligt werden. Nein, die haben Nachteile und eine gerechte Gesellschaft muss dafür sorgen, dass diese Nachteile nach Möglichkeit abgebaut werden. Das versuchen wir in Berlin jetzt mit, jetzt mache ich ein bisschen Wahlkampf, mit kostenfreien Kita-Besuch und Ähnlichem. Wir machen das mit Förderunterricht in ganz vielen Schulen. Wir haben eine Menge Lehrer zusätzlich reingesteckt in Schulen mit sozialer Benachteiligung. Das hilft ganz besonders den Migrantenkindern, aber es hilft auch den anderen, die nicht Migrantenkinder sind, die auch benachteiligt sind.
Ich möchte da noch ganz gerne noch mal drauf zurückkommen. Die Wirtschaft beklagt sich, nicht genügend Fachkräfte zu haben. Und auf der anderen Seite gibt es eben viele Fachleute, gut ausgebildete Frauen, und Menschen mit Migrationshintergrund haben, die benachteiligt werden. Auf der anderen Seite sagt die Industrie, wir brauchen aber Einwanderer. Wie passt das zusammen? Sie verstehen das, Frau Lammers?
Ich glaube, so richtig versteht das niemand, ganz ehrlich. Es ist ein mühsamer Weg. Es ist ein mühsamer Weg in Unternehmenskulturen, die doch sehr national geprägt waren. Nur als Anekdote, vor wenigen Jahren war es ja noch unvorstellbar, dass eine Aufsichtsrat- oder Vorstandssitzung in englischer Sprache stattfindet. Ist noch nicht so lange her. Also wir haben da immense Schritte nach vorne gemacht, aber die Durchdringung von unten, und darüber reden wir ja, das Aufnehmen der Talente, das Integrieren der Talente, das ist in der Tat etwas, was noch nicht so richtig gut gelingt und wo man zurzeit sehr viel Zeit, auch Geld investiert, um das hinzubekommen.
Sind wir zu langsam? Herr De Magani, das mache ich jetzt mal so als Schlussrunde. Ich meine, das ist ja erstaunlich. Ich meine, bis vor einem Jahr waren wir noch Exportweltmeister, dass wir so langsam sind, uns international aufzustellen und eben auch so eine Kultur in ein Unternehmen zu bekommen, eben diese Vielfalt aufzunehmen. Das ist ja auch eigentlich ein Geschenk, diese Vielfalt, ne?
Ja, das ist ja oftmals so, dass vielleicht das ein oder andere in Deutschland ein bisschen langsamer anläuft, aber dann dafür umso gründlicher. Ich glaube, vielleicht ist es bei diesem Thema auch so und wir können diese Hoffnung haben. Ich kann nur das Beispiel der ESMT hier auch gerne noch einmal abschließend bringen. Wir haben von unserem letzten Jahrgang, unsere Studentinnen und Studenten sind 60%, also wie gesagt 80% kamen aus dem Ausland, 60% haben jetzt einen Job in Deutschland gefunden und die Leute wollen das auch bei sehr guten, renommierten Adressen in guten Positionen. Einige von diesen Studentinnen und Studenten sind auch in die Unternehmen reingekommen, ohne Deutsch zu können. Also es wird immer mehr akzeptiert, dass man sich auch mit so einer internationalen Sprache verständigt. Und die Unternehmen wollen das auch. Also so eine Firma wie Siemens hat 400.000 Mitarbeiter in 180 Ländern. Und diese ganzen Tochtergesellschaften gucken halt immer kritischer auch, was passiert denn da eigentlich in der Konzernzentrale und bildet das eigentlich auch sozusagen die gesamte Belegschaft ab und gibt es da natürlich auch entsprechende Möglichkeiten, Karriere zu machen. Es fängt gerade an. Ich glaube, wir können alle dabei helfen, indem wir immer wieder betonen, dass es sozusagen die neue Normalität werden muss, dass es da sogar keine Alternative gibt und dass man auch bei dem anderen auch klar sagt, dass man es nicht will. Und das muss aus allen gesellschaftlichen Schichten und Perspektiven kommen und der Prozess hat halt jetzt angefangen.
Frau Lammers?
Und vielleicht in Ergänzung dazu, wenn wir die Diskussion der letzten Monate betrachten, da lesen wir ganz viel von Quote heißt Zwang, demografischen Zwängen, von Druck, von eigentlich negativen Komponenten. Was ein bisschen verloren geht, ist, dass in Unternehmen, die vielfältig aufgestellt sind, das Arbeiten ungeheuer viel Spaß macht.
So ist es.
Wenn Sie mit Managern reden, die internationale Verantwortung mal getragen haben oder Managerinnen, hören Sie ganz häufig, das möchte ich nicht mehr missen in meinem Leben. Das ist eine Bereicherung, das eröffnet Dimensionen, die sind so toll, davon möchte ich nicht mehr lassen. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir diese ja doch sehr belastete Diskussion, die wir führen, ein Stück weit im Positiven öffnen können. Und das gelingt uns zurzeit, glaube ich, auch nicht so ganz optimal. Das wäre schön, wenn es ginge.
Aber ja, da kann ich auch nur dazu beitragen, dass so, wie wir hier sitzen, wie wir uns hier aufstellen, über dieses Thema reden, doch alle auch die positiven Aspekte gesehen haben, die bereichernden Aspekte. Und wir haben zunächst mal eine Analyse gemacht. Und eine Analyse braucht man immer, um dann festzustellen, wie kann man es besser machen. Und ich finde es toll, dass ich zum Beispiel mit Ihnen in der Verwaltung, mit Ihrem regierenden Bürgermeister demnächst eine Offensive starte zum Thema Diversity in der Verwaltung. Wir müssen mit den Unternehmen zusammenarbeiten, die überzeugen, dass Vielfalt gut ist. Wir müssen vielleicht auch mal die Quote einführen, wenn nicht genügend Frauen in Top-Jobs kommen können. Und das konzertiert bringt uns alle weiter.
Ja, Herr Körting, Sie haben das Schlusswort.
Ich glaube, wir müssen zweierlei machen. Zum einen haben wir in der Tat ein Aufenthaltsrecht und ein Ausländerrecht, das eher auf Abwehr als auf Willkommen gerichtet ist. Das heißt, wir müssen insbesondere erleichtern, dass qualifizierte Menschen, die in dieses Land kommen wollen oder die in diesem Land bleiben wollen, auch hier bleiben können und auch das Gefühl haben, dass sie hier nicht nur geduldet sind. Deshalb bin ich nicht so sehr für den Begriff Toleranz, ich bin eher für den Begriff Akzeptieren von anderen Menschen. Das ist das eine. Und zum anderen müssen wir was anderes tun. Und da ist auch die Wirtschaft gefordert und nicht immer nur der Staat. Wir haben ganz viele junge Leute, die keine gute Ausbildung haben, die aber Potenziale darstellen. Also, ich würde das jetzt mal ironisch sagen. Auch derjenige, der keinen guten Schulabschluss und nur 10 Jahre Schule hat, Wenn Sie den am Computer erleben, dann werden Sie feststellen, dass er auch Potenziale hat, die in der heutigen Zeit vielleicht hervorragend gebraucht werden. Und wir müssen, glaube ich, unsere Wirtschaft auch ermuntern, diese Potenziale mitzuheben und nicht nur darauf zu schielen, wir holen uns Fachleute aus dem Ausland und das Problem ist gelöst, sondern wir müssen auch die Leute, die hier leben, mit einbeziehen und ihnen die Chance geben, in unserer Gesellschaft sich durch Arbeit zu verwirklichen.
Ich würde mir wünschen, das ist jetzt mein Schlusswort, dass wir mit viel offenerem Herzen diese Vielfältigkeit annehmen und wissen und akzeptieren, dass Vielfalt Mehrwert ist. Und ich hoffe, dass das dann irgendwann auch mal in den Köpfen und Herzen angekommen ist. Ich sage Danke zu meinen Podiumsgästen, Erhard Körting, Innensenator des Landes Berlin, Christine Lüders, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Brigitte Lammers, Personalberaterin bei Egon Zender International und Gastgeber Farhad Demagani, Leiter Kommunikation bei der ESMT, die European School of Management and Technology hier in Berlin. Mein Name ist Ute Holzhey. Vielen Dank für Ihr Interesse und tschüss.